ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Gisbert L. Brunner.
Lieber Dr. Natassi, tausend Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei Ihnen heute zu sein und mit Ihnen über das Thema Uhren zu plaudern.
Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Ich habe Sie jetzt zweimal mit Gisbert L. Brunner vorgestellt. Erste Frage, darf ich das L der Einfachheit halber weglassen?
Und wofür steht's? L steht für Ludwig, den bayerischen König.
Sehr gut, also haben wir das geklärt. Sie sind Uhrenexperte und ich glaube, Menschen, die sich für Uhren interessieren, Uhrenfans, die kennen Sie als absoluten Experten. Sie gelten als der Führende in Deutschland für luxuriöse, aber auch andere mechanische Armbanduhren vor allem. Das ist so Ihr Ding, würde ich sagen. Ne? Und wenn ich mich jetzt so umschaue, Herr Brunner, dann sehe ich an den Handgelenken der Menschen meistens so diese Smartwatches, ja, Apple und andere Hersteller. Was macht denn das mit Ihnen, wenn Sie das sehen?
Das Thema Smartwatch interessiert mich eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mag keine Elektronik am Handgelenk. Das hat auch im Grunde genommen meine Sammelleidenschaft und meine Faszination für Uhren begründet. Ich sammle zwar seit 1964, aber ich habe in den 1970er Jahren dann wirklich sehr viele Uhren gekauft. Als die Quarzrevolution, die startete ja 1969, auf die Schweizer Uhrenindustrie übergriff und die Schweizer Uhrenindustrie hatte das Thema Elektronik im Grunde genommen verschlafen. Die Japaner haben damals wirklich den Markt aufgerollt, auch Amerikaner, Hewlett Packard und so weiter. Und damals waren viele Händler froh, wenn sie einfach ihre alten mechanischen Uhren los wurden. Und das hat damals natürlich mich fasziniert und ich hatte einen Job, bei dem ich viel reisen musste und abends um 5, 6, wenn ich fertig war mit meiner Arbeit, bin ich dann zu Juwelieren gegangen und habe gefragt, was habt ihr denn in euren untersten Schubladen an mechanischen Uhren, die ihr gerne loswerden wollt? Und da kamen viele wunderbare Uhren nach oben und da habe ich dann eingekauft, soweit es meine finanziellen Möglichkeiten erlaubt haben. Und dadurch ist meine Liebe zur Mechanik gewachsen, muss ich sagen.
Also es sind die mechanischen Uhren, die bei Ihnen die das Herz erobern, sage ich jetzt mal. Nochmal zurück zu den Smartwatches. Ist denn dadurch, dass die Menschen jetzt so viel Smartwatch tragen, auch diese Uhren-Sammelleidenschaft oder die Affinität zu Uhren weniger geworden?
Haben Sie Nein, ich glaube eher mehr. Viele junge Leute haben ja streckenweise überhaupt nichts mehr am Handgelenk getragen. Durch die Smartwatch ist plötzlich wieder das linke oder rechte Handgelenk belegt. Aber ich denke momentan, dieses Thema Luxusuhren, dieses Thema Prestigeuhren, setzt sich jetzt auch in den Köpfen bei jüngeren Leuten fest. Und die haben natürlich ihre Smartwatch, wenn du beim Sport bist und so weiter. Aber die wollen dann mehr und mehr jetzt wieder auch eine richtige Uhr haben. Weil eine Smartwatch ist ja ein kleiner Computer, das ist keine Uhr, würde ich sagen. Und die wollen eine richtige Uhr haben, wenn man am Abend in die Bar geht und mit Freunden plaudert. Da wird dann schon drüber gesprochen, hey, was hast denn du? Und da möchte man schon mitreden können.
Also die Faszination ist nach wie vor da. Glaube ich, man kann sich nicht vergleichen mit Ihnen. Sie sind ein Uhrenfreak, könnte man sagen.
Ja, ein bisschen verrückt, ja,
Uhrenverrückter. Seit 64 sammeln Sie. Ja. Wie viele Uhren haben Sie ungefähr?
Ach, ich hatte mal in meinen besten Zeiten 850. Das war im Jahr 1987. Dann hat mich aber meine Familie sehr geschimpft, weil wir hatten viele Schulden durch den Uhrenkauf.
Also Sie haben sich verschuldet, damit
ich
Sie Uhren
kaufen. Ich habe aber bis zur Halskrause durch den Kauf von Uhren.
So groß war die Leidenschaft.
So groß war die Leidenschaft. Und dann 1987 war es dann so, dass ich hatte die Ehre, bei der Münchner Uhrenmesse in Urgenta den Festvortrag zu halten. Und hinterher, als ich fertig war, damals gab es noch keine PowerPoint, gar nichts. Also mit Dias und mit Folien habe ich da 2000 Leute bespaßt über die Geschichte der Armbanduhr. Und dann habe ich mir hinterher erstmal eine Flasche Wein kommen lassen, als ich fertig war. Und dann erzählt mir gegenüber am Tisch ein Bekannter, dass sein Haus in München-Nymphenburg zu verkaufen sei. Und dann sage ich zu meiner Frau, das kaufen wir uns, weil ich kannte das Haus, ein schönes Münchner altes Reihenhaus. Und meine Frau haut mir meinem Ellbogen in die Seite und sagt, du spinnst doch, wovon willst denn du das bezahlen? Und dann habe ich gesagt, ich kaufe das Haus. Und dann habe ich halt einfach einen Block Uhren verkauft, als das dann wirklich spruchreif war. Und das Haus war ratzfatz bezahlt.
Weil die so viel an Wert dazu gewonnen hatten.
Ja. Und meine Frau hat gesagt, kauf. in Zukunft, was du willst. Also mein bester Deal, ich hatte 1973 eine Patek Philippe gekauft in München beim Juwelier. Die lag 5 Jahre im Schaufenster, niemand wollte sie. Und die kaufte ich dann für 10.560 Mark, was wirklich viel Geld war. Und es war ein Schleppzeiger-Chronograph von Patek Philippe und den habe ich dann 87 für 430.000 Mark verkauft und da war das Thema eigentlich gegessen.
Wie häufig wechseln Sie so? Also machen Sie so eine Uhr am Tag oder mal zwei auch?
Nee, das ist heute leider schwierig geworden, weil man muss natürlich auch ein bisschen mit Einbrechern rechnen und sonstigen Dingen. Also das meiste liegt dann in der Bank und ist da vergraben. Und das ist der Nachteil, wenn man eine bestimmte Uhr ganz gerne anziehen würde an einem Abend, weil sich irgendwo ein Thema ergibt oder sowas, dann hat man die Uhr nicht und dann muss man halt das anziehen, was man gerade zu Hause hat.
Mhm. Ja, gerade im Bereich Luxusuhren, also als Sie angefangen haben, da war das, sage ich mal, noch, also Sie haben gerade von dem Schleppzeiger-Chronographen gesprochen, da müssen Sie uns vielleicht kurz erklären, was ist ein Schleppzeiger-Chronograph?
Der Schleppzeiger-Chronograph, würde ich mal sagen, ist der Rolls-Royce unter den Chronographen. Also ein Chronograph, niemand braucht heute mehr einen Chronograph, weil man heute hat man ja im Handy die Countdown-Funktion und so weiter. Aber
also ein Chronograph heißt
eine Uhr mit integrierter Stoppfunktion. Mhm. So, da kann man auf den Drücker drücken und dann läuft ein Zeiger los. Und wenn man 5 Minuten Ei machen will, dann schaut man drauf, wann sind 5 Minuten rum. Und das macht heute, wie gesagt, das Handy alles. Aber als ich angefangen habe zu sammeln, 1964, meine erste Uhr war ein Chronograph, ein Carrera von Heuer. Der kam damals auf den Markt. Und dieser normale Chronograph kann eben eine Zeit stoppen. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel 2 Leute haben, die um die Wette laufen, dann starten Sie den Chronographen und jetzt geht einer durchs Ziel, dann können Sie draufdrücken, dann bleibt einer von den beiden Stoppzeigern stehen, der andere läuft weiter und dann drücken Sie auf einen anderen Knopf und dann bleibt der zweite Zeiger stehen und dann können Sie sehen, aha, der eine hat so lang gebraucht, der andere so lang. Also diese Schleppzeiger-Chronographen waren zum Beispiel bei Sportwettbewerben oder auch in der Wissenschaft sehr beliebt, aber sehr teuer. Also der Schleppzeiger hat den normalen Chronographen in der Regel um 50% verteuert.
Man sagt ja immer, so eine Uhr ist mechanisch umso interessanter, je mehr sogenannte Komplikationen sie hat. Was ist denn da heute alles möglich? Also
ja, im Grunde genommen ist heute fast alles möglich. Sie können heute 6, 7, 8 Komplikationen oder mehr Funktionen in eine Uhr zusammenpacken. Es gibt ja Uhren, die haben inzwischen, Jaeger-LeCoultre hat eine gemacht mit 3 Zifferblättern, die haben die Reverso, die kann man umdrehen, dadurch hat man 2 Zifferblätter und die haben in den Boden noch ein 3. Zifferblatt reingemacht für einen ewigen Kalender, damit man das auch noch reingebracht hat. Man kann, also ewige Kalender, man kann Schlagwerke reinbringen, man kann Äquation reinbringen. Die Äquation ist die Zeitgleichung, also der Unterschied zwischen der wahren und der mittleren Sonnenzeit, nach der wir leben. Man kann eine Weckerfunktion reinbringen, man kann Weltzeitindikationen reinbringen. Also es geht alles, man kann Sternenhimmel, Tourbillons.
Also eine Werkschau der, sagen wir mal, Ingenieurskunst ist das. Wenn man solche Komplikationen reinbringt, dann wird es auch richtig komplex und dadurch natürlich auch hochpreisiger. Als Sie so, sag ich mal, als Sammler, dann wurden Sie ja immer mehr auch als jemand, der sich auskannte und begutachtet hat und haben Sie angefangen, Bücher zu schreiben. Ich sag mal, diesen Status der Uhrenexperte zu sein, ja, Uhrenpapst, wann ist denn da der weiße Rauch aufgestiegen? Wann war irgendwie klar, okay, der Herr Brunner, der ist jetzt der Ansprechpartner in der Öffentlichkeit, wenn es um Armbanduhren geht?
Also das Uhrenpapst habe ich mir nie angemaßt, das wurde mir irgendwann mal so zugeschrieben.
Es ist so schön griffig.
Bitte?
Ist so schön griffig, Herr Brunner.
Ja, das mag, ist ganz nett. Nein, ich bin dazu gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte ja auch nie die Intention zu schreiben, sondern ich hatte dann 1981 hatte ich sehr viele Uhren schon gesammelt und dann hatte ich, weil ich auch Pendeluhren geliebt habe, den Christian Pfeiffer-Belli kennengelernt. Er ist leider inzwischen verstorben. Der arbeitet in München beim Kallwey Verlag und betreut dort das Thema Uhren. Und der sagte eines Tages zu mir, hey, es gibt kein Buch über Armbanduhren. Lass uns mal ein Buch über Armbanduhren machen und die Geschichte der Armbanduhr aufzeichnen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber ich habe nicht die Zeit, jetzt mich dahin zu hocken und so ein Riesenbuch zu schreiben. Und dann sagt er, ja, aber ich kenne 2 Professoren aus Furtwangen hier im Schwarzwald, den Professor Kahler und den Professor Mühe. die beiden haben auch Uhren gesammelt und haben Interesse. Und dann kamen wir zusammen und wir haben beschlossen, wir machen dieses Buch. Und das wurde ein Standardwerk.
Herr Brunner, diese Faszination am Uhrensammeln, was macht die aus?
Ja, die Faszination, glaube ich, beginnt dann, man sagt ja, ab 3 Uhren startet eine Sammlung. Die beginnt dann, wenn man die erste Uhr mal hat und dann erlebt, was das am Handgelenk ausmacht. Ich kann mich erinnern, ich habe mir 1964 eben meine erste Uhr gekauft von meinem Weihnachtstrinkgeld. Ich habe damals noch im Abiturjahrgang Zeitungen ausgetragen, so ein Wochenblatt, das 800 Stück jeden Freitag. Und dann bekam ich zu Weihnachten 505 Mark Trinkgeld. Und dann habe ich mir überlegt, was tust du mit den 505 Mark?
Damals eine Menge Geld.
Das war damals sehr viel. Mein Vater war Diplom-Ingenieur, der verdiente, glaube ich, netto 680 oder sowas. Also war richtig viel Geld. Und ich hatte mir schon mal aus der Süddeutschen Zeitung, weil ich eine Faszination für diese Uhren mit Stoppfunktion besaß, habe ich mir dann so eine Billigstoppuhr gekauft für 70 Mark. Das war so ein Dreck. Ich habe mich tierisch geärgert, dass ich Geld zum Fenster rausgeschmissen habe damit. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt endlich einen richtigen Chronographen haben. Und dann kam der Heuer Carrera Chronograph 1963 am Markt. 1964 war er in München zu kaufen und ich habe dann eben von meinem Weihnachtstrinkgeld 1963 habe ich mir den dann 64 gekauft für 321 Mark. Die Faszination war, dass in meiner Schulklasse in München im Gymnasium jeder wollte diese Uhr mal haben. Kann ich die mal eine Stunde lang tragen? Ich hätte eine Mark nehmen sollen für eine Stunde Benutzung von dem Chronographen, hätte man die Uhr sehr schnell wieder verdienen können.
Genau, also das übt eine wahnsinnige Faszination auf die Menschen aus. Aber Sie haben gesagt, was das macht am Handgelenk. Ja, was macht es denn am Handgelenk?
Man schaut ja öfter am Tag auf das Handgelenk als in den Spiegel. Und ich glaube, wenn man aufs Handgelenk schaut und sieht da eine schöne Uhr, und man verknüpft mit dieser Uhr Erlebnisse, zum Beispiel, wann hat man sie gekauft oder welchen Umständen hat man sie gekauft, warum hat man sie gekauft. Und das weckt jedes Mal beim Blick aufs Handgelenk einfach eine Faszination. Und das Schöne ist auch, ich bin in meinem Leben sehr viel geflogen und im Flugzeug als erstes schaue ich immer bei meinem Nachbar aufs Handgelenk. Und wenn Sie dem sagen, schöne Uhr, haben Sie sofort ein Gespräch. Und so geht's mir in Restaurants, bei Nachbarn, tolle Uhr. Sie sind sofort im Gespräch.
Ich habe natürlich auch schon auf Ihr Handgelenk geschaut. Ja. Was haben Sie denn heute an?
Ich habe eine Rolex Submariner an heute.
Das ist ein echter Klassiker.
Das ist ein echter Klassiker. Gibt seit 1953. Ist die Mutter aller Taucherarmbanduhren. Ich tauche zwar nicht, aber es ist ein Klassiker mit so viel Geschichte. James Bond hat ja die Submariner getragen, damals als noch kein Geld für Product Placement bezahlt wurde, sondern einfach, weil Ian Fleming ja irgendwo auch geschrieben hat, James Bond trägt Rolex und auf die Art und Weise kam dann Rolex in diesen Film. Und die Submariner hat sich ohne Datum, hat sich einfach zum ganz großen Klassiker entwickelt.
Genau, das schreibt uns auch Martin Kohler aus Tübingen, der sagt, er empfindet viele Designs von Armbanduhren als zeitlos und da immer wiederkehrend modern. Dazu gehört unter anderem auch eben die Uhr, die sie tragen, die Submariner. Er muss dazu sagen, er kann sich solche Uhren nicht leisten. Vielleicht mal dazu die erste Frage. Also damals haben Sie so eine Uhr für 320 Mark gekauft. Heute würden es wahrscheinlich 3.000, 4.000 Euro sein, die man dafür aufbringen muss. Ist es relativ gesehen weniger abbildbar geworden, dass man sich solche Uhren überhaupt leisten kann?
Ja, es ist schon eine... Ich habe mal auf meiner Webseite Uhrenkosmos eine Aufstellung gemacht, wie die Schere zwischen den Uhrenpreisen und den Gehältern auseinandergegangen ist. Sie sind Arzt, ich habe es verglichen mit Oberärzten in der Klinik und es ist tatsächlich so, dass die Uhrenpreise sehr viel stärker gestiegen sind in den letzten Jahrzehnten, möglicherweise bedingt auch durch die ganze Faszination dieser Uhren, als die Gehälter. Also es klafft auseinander und Leute müssen heute sehr viel länger arbeiten, um sich so eine Uhr leisten zu können.
Diese Uhrenleidenschaft, diese Uhrensammlerei, die wird ja häufig immer Männern nachgesagt und zugeschrieben. Stimmt das überhaupt noch so?
Ich denke mal, diese Faszination bei den Männern kommt daher, dass bei Männern neben dem Ehering, dem Manschettenknopf, wenn er überhaupt noch einen Manschettenknopf anhat, den Schuhen, ja, die Männer haben kaum Schmuckstücke, die sie so vorzeigen können. Und da ist natürlich die Uhr der Ausweis für irgendeine Exzellenz oder für einen Status oder was auch immer. Deswegen meine ich, waren die Männer nach 1935, als die Armband überhaupt erst Armbanduhren männliche Handgelenke gefunden hat. Wir dürfen nie vergessen, die wahren Protagonisten der Armbanduhr sind die Frauen. Können wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber als die Männer das Thema übernommen haben, ist natürlich auch die Uhrenindustrie sehr stark auf das Thema Herrenarmbanduhren aufgestiegen, hat sehr viele Modelle entwickelt, Komplikationen entwickelt und so weiter. Und das hat das bei den Männern ausgelöst. Aber ich würde sagen, der weibliche Hedonismus ist eigentlich in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Frauen wollen immer mehr auch Armbanduhren und große Armbanduhren.
Also Sie sprechen es an, Hedonismus, das ist und war immer die Triebfeder fürs Uhrensammeln. Das ist ein Luxus. Ja. Man braucht keine teure Armbanduhr, um die Uhr zu schauen. Das ist inzwischen, gibt's überall Uhren, die rumhängen und so weiter. Schreibt uns auch ein Hörer, der hat gesagt, wozu brauche ich überhaupt eine Armbanduhr? Das ist mir doch egal, ich trage seit 30 Jahren keine mehr. Wir waren aber bei der Frage von Martin Kohler aus Tübingen. Der hat nämlich gesagt, und der möchte gerne von Ihnen wissen, welche Uhren, welche Stile, welche Designs halten Sie für zeitlos und gefallen Ihnen ganz besonders?
Also ich bin ein großer Freund von Klassikern. Und Klassiker überleben sich auch nicht. Und die werden auch in 50 Jahren noch aktuell sein. Und da gibt's ja inzwischen in der Uhrenindustrie eine ganze Menge an Klassikern. Aber es war ja auch die Frage, was kann man sich leisten?
Genau, die hat zum Beispiel auch Axel gestellt. Ja. Der sagt, er findet die Sendung sehr interessant. Was gibt's denn für einen preiswerten Einstieg?
So, und jetzt schauen wir einfach doch mal in die deutsche Uhrenindustrie. Es gibt nicht weit entfernt von hier Schramberg und da ist die Firma Junghans angesiedelt. Mhm. Seit 1861 war mal der weltgrößte Uhrenhersteller. Und in den 60er Jahren hat Max Bill, der große Schweizer Designer, für Junghans Zifferblätter gestaltet und daraus ist die Linie Max Bill entstanden. Und die Max Bill kennt man ja entweder an den langen Strichindexen oder an einer sehr charakteristischen 4 auf dem Zifferblatt. Und diese Uhren werden heute wiederhergestellt oder seit 1997 schon wiederhergestellt, sind ganz große Klassiker. Und eine Max Bill mit einem Handaufzugswerk kriegen Sie heute ungefähr für 1000 Euro. Also da muss man nicht so viel Geld ausgeben. Oder gehen wir nach Klaas Hütte, dem Mekka der deutschen Uhrenindustrie. Da gibt's die Marke Nomos, die hat 1991 die Tangente entwickelt. Und die Nomos Tangente ist auch ein ganz großer Klassiker, der in meinen Augen niemals alt wird. Und auch da ist man für etwas über 1000 Euro im Einstiegsbereich schon dabei. Also man kann sich Klassiker leisten und auch aus deutscher Produktion, die Junghans hat Schweizer Werke drin, Nomos baut die Uhrwerke selbst, also eine echte Manufaktur. Das wären für mich so zwei Uhren, wo ich einfach sagen kann, machst du nichts falsch mit den Uhren.
Die teuerste Uhr der Welt, Herr Brunner, also weiß ich jetzt nicht genau, wenn man mal die Diamanten rausnimmt, es ist ein Sondermodell von Patek Philippe, Grandmaster Chime 6300A, ist ein Einzelstück, kam bei einer Auktion auf 31 Millionen Dollar. Sind da jetzt Diamanten dran oder nicht?
Nein, da sind keine Diamanten drin. Das ist eine Uhr, bei der man den Body mit zwei Zifferblättern drehen kann. Man kann die unterschiedlichen Funktionen, eben was man gerade sehen will, was man nach vorne kehren will, dann auch nach vorne kehren. Und ansonsten ist diese Uhr vollgepackt mit Mechanik und da ist wirklich alles drin, was man sich so vorstellen kann. Das ist einfach ein mechanisches Meisterwerk, hinter dem Jahre, ich würde schon fast sagen, wenn Sie die ganze Patek Philippe-Kompetenz zurückverfolgen, Jahrzehnte an uhrmacherische Kompetenz einfach in eine Armbanduhr reingeflossen sind. Aber diese Uhr kann man ja eigentlich ganz normal kaufen, man muss nur eine eben bekommen. Und Patek Philippe wählt hier sehr genau aus, der CEO Thierry Stern, schaut sich ganz genau an, welche Leute gerne so eine Uhr wollen. Und er entscheidet höchstpersönlich, ob jemand eine solche Uhr bekommt. Einfach um auch dem vorzubeugen, dass diese Uhren dann hinterher in den Graumarkt geworfen werden und Leute einfach über Nacht mit so einer Uhr Gewinn machen, aber persönlich gar keine Ambition und kein wirkliches Interesse an der Uhr haben.
Aber so richtig verhindern lässt sich das ja offensichtlich nicht. Sie haben vorhin gesagt, es gibt Uhren für jedermann und jede Frau. Man kann drauf sparen und sich eine tolle Uhr kaufen. Das funktioniert, wenn man das gerne möchte. Aber es gibt natürlich Uhren, die sind schon jenseits von irgendwo. Und das ist eigentlich auch die Regel. Also wenn man sich mal so diese begehrenswerten Uhren, meinetwegen auch von Rolex, das ist ja immer das Bekannteste, was dahinter steckt. Ist das noch verhältnismäßig?
Ja gut, ich würde jetzt mal sagen, Rolex ist ja nicht unverhältnismäßig teuer. Sie bekommen, wenn Sie eine ganz normale Oyster Perpetual nehmen, die hat 3 Zeiger, die hat ein Uhrwerk, ein mechanisches Uhrwerk, auf das Rolex auch 5 Jahre Garantie gibt, wo Rolex Ihnen garantiert, dass sie am Tag nicht mehr als 2 Sekunden falsch geht. Die kriegen Sie für 6.500 Euro. Also das ist jetzt nicht übermäßig teuer. Und das... Warum hat Rolex diesen Nimbus? Warum ist dieser Mythos Rolex in der Welt so unterwegs? Ganz einfach, weil Rolex eine sehr, sehr hohe Wertstabilität hat. Wenn Sie heute eine Rolex kaufen, müssen Sie sich eigentlich keine Gedanken machen, dass sie in 3 Wochen weniger wert ist, sondern im Grunde genommen behält sie ihren Wert oder der Wert steigt. Und das zeichnet eigentlich Rolex seit vielen Jahrzehnten aus. Also wenn ich zurück überlege, als ich mir meine erste Rolex gekauft habe vor 40, 50 Jahren, die ist heute das 10- oder 15-fache wert. Und mit der, da machst du nichts falsch. Und ich glaube, das hat sich einfach rumgesprochen.
Ja, viele kritisieren ja zum einen, Sie haben gerade gesagt, man kann einfach gehen und sich eine kaufen. Nee, kann man nicht, weil man kriegt die gar nicht. Ja. Ist das eine künstliche Verknappung, die da stattfindet, um dann die Preise draußen in die Höhe zu treiben und diesen wirklichen Hype, muss man ja sagen, der da entstanden ist, der auch teilweise nicht mehr rational zu erklären ist, zu verursachen?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also Rolex macht im Jahr ungefähr... Genaue Zahlen gibt es ja, Rolex veröffentlicht ja nichts. Man kann sich nur auf Schätzungen berufen von Analysten. Also Rolex macht im Jahr zwischen 1,1 und 1,2 Millionen Uhren, was sehr viel ist. Rolex ist keine High-End-Uhr in dem Sinn, sondern es ist eine unglaublich präzise, sorgfältig gemachte Industrieuhr. Einen anderen Anspruch erhebt Rolex auch nicht.
Sagen Kritiker zum Beispiel, das ist ja auch gar keine Handwerksuhr.
Pardon?
Sagen Kritiker ja zum Beispiel, das sind überhaupt keine Meisteruhren oder keine
Handwerksuhren. Nein, aber wenn Sie einmal in der Rolex-Produktion waren und ich hatte die Ehre, mal einfach die Produktion anzuschauen, dann erstarren Sie vor Ehrfurcht, mit welcher Präzision, mit welcher Sorgfalt da gearbeitet wird. Sie müssen ja immer bei 1,2 Millionen jedes Stück wie das andere produzieren, da darf nichts schiefgehen und so weiter. Und Rolex kann sich's überhaupt nicht leisten, da einfach Produkte in den Handel zu bringen, die nach 3-4 Wochen zurückkommen wegen irgendwelchen Problemen oder auch nach einem Jahr zurückkommen. Nicht ohne Grund geben die 5 Jahre Garantie. Nein. Und was ich weiß vom Rolex CEO ist tatsächlich, dass Rolex produziert bis zum Anschlag. Das muss man einfach sagen. Jetzt, wir reden momentan von einer gewissen Uhrenkrise, einfach weil die Nachfrage im letzten Jahr zurückgegangen ist und diesen Jahr auch zurückgegangen. Denke ich mal, ist Rolex auch schlau genug, die Produktion selbst etwas zurückzufahren, weil dem Nimbus von Rolex würde es in meinen Augen schaden, wenn die Uhren im Schaufenster liegen, wenn die Uhren mit Discount gehandelt werden. Das will man einfach vermeiden. Also ist man klug genug zu sagen, wir reduzieren die Produktion und wir bleiben so, dass die Leute auch eine gewisse Zeit auf die Uhr warten müssen.
Gisbert Brunner ist bei uns Uhrenexperte und wir sprechen von der Marke mit dem großen R. Und die triggert auch unsere Hörerinnen und Hörer. Klaus zum Beispiel aus Feuchtwangen, der sagt, eine Rolex ist garantiert eine Fälschung. Nur eine Rolex kann echt sein. Ich sag ehrlich gesagt gerne Rolex. Es persifliert das so ein bisschen.
Ja.
Muss man nicht ganz so ernst nehmen.
Gut, das Thema Rolex ist ja in den letzten 20 Jahren richtig hochgekocht. Ich kann mich erinnern, 2000 hat mich der Rolex-Chef Deutschland, der ist jetzt im Ruhestand, angesprochen, nachdem ich einen Artikel über die Daytona geschrieben habe, ob ich ihm helfen könne, Rolex vom Luden-Image zu befreien. Das ist 25 Jahre her. Das Bild hat sich in den letzten Jahrzehnten...
Das getragen wird von zwielichtigen Gestalten sozusagen.
Ja, ja.
Oder so eine Angeberung.
Zuhälter und so. Ist halt so, diese Uhren mit Diamanten. Das war ist aber eine andere Liga. Diese Stahlsportuhren, die waren immer eigentlich von Connoisseuren, bei Connoisseuren beliebt und wurden auch von Connoisseuren getragen. Von Leuten, die wussten, mit der Uhr mache ich nichts falsch und mit der Uhr kann ich auch getrost in die Zukunft gehen, weil die Uhr nie alt wird. Und ich habe dann ja 2017 ein Rolex-Buch veröffentlicht, Watchbook Rolex im Tenois Verlag. Wir haben über 160.000 Stück verkauft von dem Buch. Da sieht man eigentlich, wie bedeutsam auch bei den Leuten die Marke Rolex ist, wie viele wissen wollen, was verknüpft sich geschichtlich. Rolex ist ja von einem Deutschen gegründet, wissen vielleicht viele gar nicht.
Genau, von Hans Wilsdorf, der eine Stiftung gegossen hat.
Ja, der Hans Wilsdorf hatte keine Kinder.
Ja.
Und als seine erste Frau gestorben ist, hat er dann einfach das ganze Unternehmen in die Hans-Wilsdorf-Stiftung überführt. Und die Hans-Wilsdorf-Stiftung ist heute sozusagen die Eigentümerin der Marke Rolex. Das hat auch natürlich einen Vorteil. Rolex ist nicht an der Börse kotiert. Die müssen jetzt nicht unbedingt, um schnell mal Halbjahreszahlen entsprechend gut darzustellen, hier irgendwas unternehmen, sondern Rolex kann in aller Ruhe seine Strategie verfolgen. Und ich denke, wir werden bei Rolex in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viele Innovationen erleben.
Ich habe vorhin gesagt, wo Begierde ist, da ist auch kriminelle Energie. Es gibt ja einen riesigen Hype, gerade um die Marke, über die wir gerade sprechen. Wie ist das denn mit den Fakes? Also wie viele Fälschungen sind da? Ist das ein Problem, das inzwischen relevant ist?
Also ich glaube, eins kann man sagen, grundsätzlich auf der Erde sind mehr gefälschte Rolex unterwegs als echte. Das begann ja in Thailand und in Hongkong und so weiter mit diesen Billigfakes. Die hat man relativ schnell einfach ans Handgelenk gelegt, klapprig und so weiter. Da hat man sofort gesehen, das ist ein Fake. Die erhalte ich jetzt in Sachen Betrug für relativ unproblematisch. Was wirklich jetzt inzwischen zu einem echten Problemfall wird, sind die sogenannten Superclones, die in China entstehen. Und diese Superclones sind so gut gemacht bis hin zum Uhrwerk, dass nur wirklich Experten diese Uhr als gefälscht erkennen können. Und da würde ich sagen, heißt es wirklich aufgepasst im Internet oder auf Uhrenbörsen und so weiter. Die Uhren haben ja keinen Glasboden, sondern die sind zu. Und selbst wenn man mit der Lupe hinschaut, muss man sehr genau wissen, auf welche Details muss ich achten, um zu erkennen, dass die Uhren falsch sind. Und wenn dann Uhren auf Börsen, die im Parallelmarkt für doppelten Preis gehandelt werden, einem zum normalen Ladenpreis angeboten werden, da würden bei mir die Alarmglocken läuten und sagen, nee, da gehe ich nicht dran, wenn ich nicht die Uhr vorher habe verifizieren lassen von einem.
Herr Brunner, jetzt haben wir so viel über das große R gesprochen, das ja eigentlich so ein bisschen auch da alles überstrahlt. Erzählen Sie uns doch mal, was abseits davon auch interessant ist. Welche Uhren faszinieren Sie?
Mich faszinieren alle Uhren, die ein klassisches Design haben. Eine Uhr, die Storytelling ermöglichen. Viele Uhren, wenn man einfach in die Entwicklungsgeschichte der Marke schaut oder des Modells, was war zu der jeweiligen Epoche en vogue, warum hat man so eine Uhr entwickelt? Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen aus der Bank eine Jägerle Culture Futuromatic mit dem Spitznamen Porthole geholt. Die habe ich in Genf am Flohmarkt 1979 damals für 200 Schweizer Franken gekauft. Die ist ganz rar. Heute wird die mit 15.000 bis 18.000 Euro gehandelt, weil sie so selten ist. Aber eine ganz unscheinbare Uhr, also nix Claimer. Oder wenn ich an meine Exit-Uhr denke, mit der ich irgendwann mal zumindest am Handgelenk die Augen zumachen möchte, das habe ich meinem Sohn auch mitgeteilt, da steht auf dem Zifferblatt École d'Horlogerie de Genève, also Uhrmacherschule Genf. Die habe ich auch 1987, als ich das Buch über Patek Philippe geschrieben habe, zum 150-jährigen Jubiläum, mir beim Trödler in Genf gekauft. Die hat damals 500 Schweizer Franken gekostet. Ich habe gesagt, schraub mir mal die Uhr auf. Uhrwerk von Patek Philippe drin, habe ich gesagt, ganz schnell wieder zu. Edelstahlgehäuse, gibt ungefähr 70 Stück, die besten Schüler bekommen haben. 500 Franken, musste schnell rüber zur Postsparkasse mir das Geld holen. Das ist heute meine Lieblingsuhr. Die ist völlig unscheinbar am Handgelenk. Kleiner Durchmesser, 35 Millimeter.
Würde kein Mensch bemerken.
Ich habe ein paar Chronographen mit Mondphase, Kaliber Walcho 88. Nein, es muss sich nicht immer um Rolex, es muss sich nicht immer um die ganz Großen. Die Schweizer und auch die deutsche Uhrenindustrie, Hanhard zum Beispiel,
Dazu haben wir eine Frage von einem Hörer bekommen, der sich gerne, das ist Oswald Blank aus Schönwald, glaube ich. Der möchte sich gerne eine von Hanhard, wo sie es ansprechen, eine Armbanduhr kaufen. Ab wann kann er denn davon ausgehen, das ist jetzt ein bisschen eine Fachfrage, soll aber mal erlaubt sein, dass noch ein Original-Hanhard-Werk verbaut ist und kein Schweizer Werk?
Warum also die Hanhard,
haben die irgendwann gewechselt, oder?
Ja, Hanhard hat ja für die deutsche Luftwaffe damals eigene Chronographenwerke entwickelt im Zweiten Weltkrieg. Und die kamen dann so 1939 auf den Markt. Lässt sich übrigens nachlesen. Ich will jetzt keine Werbung für mich machen, aber ich habe ein Buch über Hanhard und die deutsche Uhrenindustrie im letzten Jahr veröffentlicht.
Na, deswegen fragt er wahrscheinlich. Bitte? Deswegen fragt er wahrscheinlich, ja, nehme ich an.
Da steht das alles drin. Hanhard hat die eigenen Uhrwerke bis in die 1960er Jahre produziert. Und dann hat man eigentlich keine Zukunft auf diese mechanischen, in die mechanischen Uhren mehr gesehen und hat sich anderweitig orientiert. Also diese frühen Uhren bis in die 60er Jahre, die haben alle die eigenen Kaliber drin. Kaliber 41 ist eines der deutschen Chronographenwerke mit Flyback-Funktion, wo man einfach auf den unteren Drücker drückt und dann springt der Zeiger aus dem Lauf heraus zurück. Macht man nichts falsch, Hanhard ist in meinen Augen eine ganz, ganz tolle deutsche Marke.
Wo kommen die zum Beispiel her?
Aus Gütenbach im Schwarzwald.
Der Schwarzwald, genau. Das ist ja eigentlich das Zentrum der deutschen Uhrenindustrie, wenn man noch vielleicht Glashütte in Sachsen, die Region.
Das waren zwei Punkte.
Genau, das ist so der bedeutendste. Warum hat sich eigentlich die Uhrenindustrie im Schwarzwald hier in Baden-Württemberg angesiedelt, ja schon vor etwas längerer Zeit?
Ich würde mal sagen, das hat auch viele Parallelen. Auch Glashütte zur Schweizer Uhrenindustrie im Jura. Das waren oft Bauern, die hatten im Winter nichts zu tun. Und dann haben sie sich im Winter halt einfach mit der Herstellung von Feinmechanik oder von Uhrenteilen. Im Schwarzwald waren ja viele Holzuhren. Man verstand sich auf das Rechseln von Holz und so weiter und hat dann diese Uhren gemacht. Und es gab ja auch da die Uhrenverkäufer, die mit ihrem Rucksack rum sind und haben an die Bauern diese Uhren in den geduckten Bauernhäusern verkauft und so. Auf die Art und Weise hat sich dann die Industrie entwickelt. Und Junghans war eigentlich der Erste, der dann das industrielle Moment in die Uhrenindustrie reingebracht hat. Er hat die sogenannte amerikanische Methode entwickelt, also mit amerikanischen Maschinen die Dinger relativ preisgünstig für jedermann erwerbbar entwickelt. Und das waren Großuhren, das waren dann Taschenuhren und es kam dann ab vor ungefähr 100 Jahren kam dann auch die Armbanduhr von Junghans dazu. Hm.
Spitzenuhren, die werden natürlich eigentlich immer mit der Schweizer Manufaktur vergesellschaftet, aber tolle Uhren gibt es auch aus Deutschland, oder Gisbert Brunner?
Es gibt in Deutschland in meinen Augen ganz faszinierende Uhrenhersteller. Wie gesagt, wir haben Glashütte, ganz oben Lange und Söhne und Nomos im wirklich affordable Preissegment, alles Manufaktur und ist, was die Stückzahlen anbetrifft, an hochwertigen Uhren der größte Uhrenhersteller in Deutschland. Mhm. Aber auch hier in Baden-Württemberg, wir haben schon über Junghans gesprochen, wir haben Hanhard in Gütenbach, wir haben in Pforzheim Stowa, wir haben in Pforzheim Laco, wir haben noch Aristo beispielsweise. Also es gibt in Deutschland sehr viele, in meinen Augen ausgesprochen preiswerte und sammelswerte Armbanduhren. Also man muss nicht zwangsläufig in die Schweiz gehen. Mhm.
Schauen wir vielleicht mal nach Schramberg im Schwarzwald. Wenn man da mal in letzter Zeit durchgelaufen ist, dann merkt man schon, da war mal eine große Industrie, die da jetzt irgendwie nicht mehr ist. Sowas hat ja auch Folgen für eine Stadt. Da war jetzt zum Beispiel Junghans. Ja. Dieser war mal Weltmarktführer, 1961, 6.000 Mitarbeitende, 10.000 Maschinen, 20.000 produzierte Uhren am Tag.
Am Tag, ja.
Und das ist jetzt heute wirtschaftlich die Bedeutung verloren gegangen. Woran lag's?
Ja, es war natürlich die Quarzrevolution, die 1969 eingesetzt hat. Und viele von diesen Herstellern mechanischer Uhren konnten einfach auch diesem Takt, der aus Japan beispielsweise kam, und dieser Innovationswelle nicht folgen. Und die hatten weiterhin ihre mechanischen Uhren. Die mechanischen Uhren wurden immer unbeliebter. Die Leute wollten einfach moderne, präzise, komfortable Quarztechnologie. Und das hat bei vielen Marken einfach zum Ausgeführt. Und das Sterben war in der Schweiz, das Sterben war in Deutschland und hat einfach eine riesen Umwälzung in der Uhrenindustrie mit sich gebracht.
Heute sind es bei Junghans, glaube ich, nach wie vor in Schramberg noch um die 100 Mitarbeiter.
110 Mitarbeiter.
Ja. Wo stehen die heute? Welche Bedeutung haben die?
Also ich denke, dass Junghans, was Design, was Geschichte anbetrifft, nach wie vor eine Relevanz besitzt. Und es gibt viele Liebhaber der Marke Junghans, auch zum Beispiel Max Bill, Linie Meister, Linie Pilot. Und Junghans verdankt seinen Status heute der Familie Steim, die einfach 2009 nach dem Konkurs der Marke auch hier zugegriffen hat und hat gesagt, wir wollen Junghans nicht sterben lassen, wir wollen das Erbe von Schramberg bewahren, haben diesen Terrassenbau restauriert. Kann ich nur empfehlen, sich das Junghans-Museum mal anzuschauen oder auch mal nach Gütenbach fahren. In Gütenbach gibt es bei Hanhardt auch ein kleines Museum. Hm. Stowa hat ein kleines Museum. Anschauen, ja. Wir dürfen die deutsche Uhrenindustrie in dem ganzen Hype, der um die Schweizer Marken gemacht wird, nie vernachlässigen und nie vergessen.
Schauen wir mal nach Pforzheim in die Goldstadt. Da schreibt uns Bernd Schweinberger und auch Erwin Stammer, beide aus Pforzheim, und fragen, welche Rolle spielen denn die Uhren aus Pforzheim noch? Sie haben gerade zwei Marken noch genannt.
Ja, zum Beispiel Stowa und Laco waren ja zwei Marken, die auch groß und bedeutend geworden sind in den Ende der 1930er Jahre, als sie diese großen Fliegerchronographen für die deutsche Luftwaffe gemacht haben. Und diese Uhren haben auch den Mythos dieser Marken begründet. Die hatten Chronometer, die hatten eigene Uhrwerke. Also das dürfen wir alles nie außer Acht verlieren. Das sind Marken mit ganz großer Tradition. Und diese Uhren, wenn man auf die Klassiker geht, die Pilotenuhren von Stowa, Laco, die werden auch nie unmodern. Mhm. Die werden ihre Bedeutung immer bewahren.
Martina Klose aus Waldkirch, die schreibt uns, sie vermisst in unserer Sendung eine Würdigung der handwerklichen Leistungen und Kunstfertigkeiten, die bei der Fertigung einer Uhr in einer Manufaktur erforderlich sind. Es gibt ja jetzt noch ganze Uhrmacherfamilien, schreiben sie, die für ihren Beruf trennen, zum Beispiel im sächsischen Glashütte.
Ja.
Da können wir eigentlich nichts dagegen sagen. Das ist genauso, wie sie es beschreibt.
Es ist genauso.
Viele Hörerinnen und Hörer erzählen uns natürlich von ihren Uhren, die sie besitzen, zum Beispiel Rüdiger Goldhahn, der hat seit 1968 eine Spezimatik, schreibt er, von Glashütte. Ist das eine tolle Uhr?
Das ist eine tolle Uhr, das war bezogen auf die damalige Glashütter-Produktion eine Automatikuhr. Ich würde mal sagen, es war der Rolls-Royce unter den Glashütter-Werken und Armbanduhren ganz oben angesiedelt. Ich besitze auch welche, waren tolle Uhren und ich schätze das, was in schwierigen Zeiten, in DDR-Zeiten dort geleistet wurde.
Sigi Klöble hat zum Schluss noch eine Frage. Sigi Klöble, um es richtig auszusprechen. Sie sagt guten Morgen ins Studio und hat eine Frage. Was würden Sie Kindern, weil wir sprechen ja von der Faszination Sammeln, und da fragt man sich mal, ist das jetzt eher ein Hobby der Alten und Betuchten, sage ich jetzt mal, ohne das werten zu wollen. Was würden Sie Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Erwachsenen raten, zu sammeln, aufzuheben, um dann eine schöne Sammlung aufzubauen, ähnlich wie Ihre? Also das halte ich jetzt für schwierig. Aber ja, vielleicht mal im kleineren Kreis denken.
Ich würde gar nicht mal anfangen zu sammeln, sondern ich würde mich dem Thema Uhr erstmal überhaupt nähern, indem ich mich im Internet, das ist ja heute relativ einfach, sich im Internet zu informieren und überhaupt erstmal eruiere, was gefällt mir denn? Will ich Klassiker mit drei Zeigern, mit Datum? Will ich ein Chronograph? Will ich eine Uhr mit einer Mondphase? Man muss ja überhaupt erstmal seinen ganz persönlichen Geschmack finden. Taucheruhr, Fliegeruhr, es gibt so viele unterschiedliche Modelle. Will ich farbige Zifferblätter? Irgendwas rauszukristallisieren. Und dann natürlich aufs Budget schauen, was kann ich mir leisten. Und wenn ich mein Budget habe, wenn ich meinen Geschmack einfach in der Richtung entwickelt habe, dann zum zuverlässigen Händler gehen. Das muss keine neue sein, das kann auch eine gebrauchte sein, wenn die günstig angeboten wird, und mir so eine Uhr kaufen und dann sehen, wie komme ich damit zurecht, wie gefällt mir das und vielleicht auch aufsteigen, verkaufen und erneu kaufen.
Und es ist in jedem Budget möglich. Aber Sie würden niemandem raten, das zu tun, was Sie getan haben, sich zu verschulden?
Ich würde es nicht machen. Nein, heute nicht mehr. Sondern ich würde heute sagen, komm, das Budget, was ich habe, gebe ich aus und entwickle mich.
Herr Brunner, vielen Dank für Ihren Besuch. War eine sehr interessante Sendung.
Giesbert Brunner, ich danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.